Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts mit dem Thema Gesundheit mitgestalten. Ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner zu Gast. Das ist Winfried Klausnitzer von der Initiative Herzschwäche Deutschland e.V. Ich habe den Winfried vor einiger Zeit zu einem Kongress in Berlin kennengelernt und war ganz angetan von dem, was er sagt und auch wie er es sagt. Winfried ist ein echter Franke, im Gegensatz zu mir. Ich bin nur ein Unterfranke. Und wir haben tatsächlich einige spannende Aspekte an dem Tag behandelt. Und ich habe gesagt, hey, das ist genau der richtige Gesprächspartner, wenn es um ein Thema geht, was sehr viele Menschen betrifft und ganz viele Menschen betrifft, die es gar nicht wissen. Winfried, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung und es macht auch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wollte noch eins einfügen. Es gibt einen Spruch bei uns, also man muss Gott für alles danken, für Obermittel, Unterfranken. So, also ist es alles in Ordnung. Wie du sagtest, mein Name ist Winfried Klausnitzer. Ich bin selbst Herzinsuffizienzpatient, bin von der Ausbildung her Wirtschaftsinformatiker und war zuletzt tätig als kaufmännischer Leiter in einer großen Sozialeinrichtung. Ich habe einen Sohn und mein zweites Hobby neben dem Verein ist meine Enkelin, auf die ich recht stolz bin.
Wie alt?
Die ist 3 Jahre alt, ja.
Schönes Alter.
Ist ein Alter, in dem sie versucht, mir also die Welt zu erklären. Also,
und mal ganz spannend, die Welt von dieser Größenordnung mal zu
aber
sehen.
Aber natürlich, ja, und man hört da gerne zu, ja.
Kann ich mir vorstellen. Winfried, du bist selbst betroffen von dem Thema Herzschwäche?
Ja, ich wurde vor 9 Jahren diagnostiziert, Herzinsuffizienz, und lag also, ich war in einem relativ maladen Zustand, bevor ich ins Krankenhaus kam und die Diagnose eben dementsprechend erhalten habe.
Jetzt stelle ich mir gerade, wir gehen ja noch wirklich tief in das Thema Herzschwäche rein, auch genau in diesem Bereich Prävention, was ja ganz wichtig ist und vor allen Dingen auch das Thema zu erkennen. Jetzt sage ich Herzschwäche und habe jetzt erstmal mit dem Wort ein Bild vor mir. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gerade erzählt, was dein mit 72 Arbeitspensum ist, was du für diese Initiative, nennen wir es Initiative oder Selbsthilfegruppe, wie ist die richtige Bezeichnung?
Es ist einfach ein Verein, gemeinnütziger Verein.
Okay. Nennen wir es Herzschwäche Deutschland e.V.
Ja.
Hast mir erzählt, was dein Pensum ist, was du, seitdem wir uns im September kennengelernt haben, jetzt haben wir Ende November, wo du so überall bist, auch im Ausland. Müssen wir jetzt gar nicht tief einsteigen, aber du bist viel unterwegs. Jetzt würde ich sagen, okay, Winfried, ich habe dich hier vor mir, wir kennen uns ja auch persönlich, 72 Jahre alt, du bist sehr fit, agil, vor allen Dingen in deiner Art, wie du Dinge angehst, war ich da sehr fasziniert. Aber jetzt sage ich aber auch, du hast Herzschwäche. Jetzt würde ich als jemand, der keine Herzschwäche hat, ich gehöre ja eher zu der kardiovaskulären Erkrankungsschiene, würde ich jetzt sagen, jemand mit 72 und Herzschwäche und so einem Arbeitspensum, ist das gut?
Ja, man kann auch mit Herzinsuffizienz oder Herzschwäche, ich wechsle manchmal die Namen, kann man recht gut leben, wenn man gut therapiert ist und wenn man entsprechende Empfehlungen, die es gibt zur Erkrankung oder eigentlich zu jeder Erkrankung, wenn man sich daran hält. Das ist natürlich eine Vorausgabe und oder eine Vorgabe, die man beachten muss. Und Herzinsuffizienz ist ja eigentlich, wenn ich es mal von den mechanischen Bereichen oder entnehmen kann, wenn der Herzinfarkt also eine Verstopfung ist, also etwas für den Klempner, dann ist die Herzinsuffizienz die Pumpe in dem System. Das heißt, die Pumpe ist nicht mehr in der Lage, genügend Flüssigkeit durch den Körper zu pumpen. Das als grobe Definition. Und je schwächer die Möglichkeit ist, desto weniger Sauerstoff wird in den Körper gepumpt. Und je mehr, je länger man also mit der Krankheit lebt, desto mehr besteht die Gefahr bei niedriger Pumpleistung, dass andere Organe davon betroffen werden.
Ich war am Montag bei einer Veranstaltung hier in Frankfurt im Krankenhaus Nordwest im Rahmen von den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Finde ich sehr, sehr bemerkenswert, was die da machen. Und das ist ja dieses Jahr das Thema Herzschwäche. Da wurde tatsächlich bei einem sehr beeindruckenden Vortrag wurde dargestellt, weil du gesagt hast, Flüssigkeit, wir sprechen, glaube ich, vom Blut in dem Moment, ne? Was da das Herz im Lauf, und die haben es hochgerechnet, sogar eines Lebens, was da durch diese Pumpe durchläuft, wie viel Millionen Liter Blut es am Ende sind. Und das ist genau das Thema, um so ein bisschen unseren Zuhörern zu verdeutlichen, wenn man sagt Herzschwäche, und dann ist das genau das Thema, dass das Herz einfach nicht mehr diese Leistung bringt, um diese Mengen an, wie du so schön gesagt hast, Flüssigkeit da durch den Körper zu pumpen. Habe ich das jetzt mal als einfache Definition halbwegs richtig wiedergeben? Du schüttelst gerade den Kopf, sehe ich.
Nee, ich habe genickt, ich sitze vielleicht ein bisschen schief. Nee, das ist absolut perfekt, also dargestellt. Die Pumpleistung ist extrem wichtig für die Konsistenz und den Zustand des Körpers und des Organismus. Und wenn das nicht mehr funktioniert, haben wir bestimmte Einschränkungen.
Okay, du sagst, du bist gut eingestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, medikamentös bist du.
Ja, man nimmt als Herzinsuffizient-Patient hat man einen großen Anteil an Medikamente, die man nehmen muss. Also in meiner Rekordzeit habe ich also jeden Tag 25 Tabletten genommen, auf dem Tag verteilt. Ist
25 Tabletten.
ja, von wobei man da dazu sagen muss, wenn es interessiert ist, dass ein Drittel der Patienten, ein Drittel der Medikamente ist dafür da, die Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen der anderen Patienten, Medikamente zu
Kompensieren.
unterbinden.
Krass, krass. Das heißt, du bist dann jetzt medikamentös reduziert. Es sind jetzt keine 25 mehr, wie ich es jetzt rausgehört habe.
Ja, was in der Zwischenzeit, bei Beginn meiner Erkrankung, das ist ja noch nicht einmal 10 Jahre her, also gab es eigentlich keine effektiven Herzinsuffizienzmedikamente.
Okay.
Sind eigentlich alle erst die letzten 8 Jahre auf den Markt gekommen, beziehungsweise dann also definiert worden. Da wurde man halt mit klassischen Herzmedikamenten behandelt. Deshalb ist es jetzt, man kann auf bestimmte Medikamente, die man früher hatte, verzichten, oder es gibt eben Kombipräparate, mit denen man jetzt sich das eine oder andere Medikament dann spart.
Okay, spannend. Also wir haben jetzt das Ganze von hinten angefangen. Das heißt also, wir haben jetzt angefangen und haben gesagt, wie du mit der Krankheit lebst. Zum einen hatten wir jetzt gesagt, Medikamente. Es hat sich so angehört, als gäbe es noch eine Komponente. Wahrscheinlich gesundes Leben, Sport. Und was schicke ich da vorweg?
Sport, ich habe früher kein Marathon gelaufen und nach der Diagnose auch nicht mehr. Geht darum, dass man sich bewegt, und da gilt also, ich glaube, bei jeder Erkrankung, egal oder bei Herz oder bei irgendwelchen anderen Einschränkungen, oder man sollte sich mindestens 20, 30 Minuten am Tag bewegen. Und zwar zwischendrin auch mal versuchen, an die Leistungsgrenze zu gehen. Also das Thema, dass man sich aufs Sofa legt und wartet, dass einem besser geht, das haut nicht hin.
Da gibt es die wenigsten Erkrankungen, wo das funktioniert. Das
Ja.
ist tatsächlich so. Trotzdem gehen wir nachher nochmal tiefer in das Thema deiner Erkrankung und was ja auch viele Menschen betrifft ein. Aber so ein bisschen die Richtung für das vorzugeben, was uns jetzt die nächsten 20, 25, 30 Minuten noch erwartet. Wir haben also jetzt darüber gesprochen, kurz darüber gesprochen, wie sich dein Leben mit dieser Erkrankung darstellt. Gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, wie stellt man denn fest, ob man eine Herzinsuffizienz hat?
Ja, Ich zögere deswegen etwas, weil es ist etwas schwierig, das Ganze so zu formulieren. Man stellt eigentlich Herzinsuffizienz fest über mehrere Untersuchungen. Also man macht ein Blutlabor, man macht ein EKG, man macht ein Herzecho und entsprechend also ziemlich viele unterschiedliche, bis die endgültige Diagnose stattfindet. Es gibt zwei Laborwerte, oder ein Laborwert, sagen wir zwei, es gibt einen Laborwert, mit dem man es relativ zügig feststellen kann, der also sagt, okay, wenn der Wert erhöht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man Herzinsuffizienz hat. Und das ist NT-proBNP, der
Okay.
Wert, oder PNP. Das sind die beiden Werte, die also dafür genommen werden können. Und das andere ist, es gibt ungefähr 10 Symptome, die also verstärken oder verstärkt auf Herzinsuffizienz hinweisen. Mal ganz kurz, also das ist Atemnot, das ist Schläfrigkeit, das ist nachlassende Leistung, Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme, Wasseransammlung im Lungen- und in den Beinbereich. Das sind so mal die ersten, und es gibt natürlich noch ein paar mehr, mit denen man, also wenn man alle davon hat, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass man also Herzinsuffizienzpatient ist.
Okay, das hört sich jetzt erstmal alles komprimiert an und so ein bisschen auch nach einer To-Do-Liste, so ein bisschen, wenn ich das sagen darf. Aber es kommt ja nicht alles auf einmal. Und es ist ja vermutlich auch dann peu à peu, wo man auch vielleicht dann eine Sache mit der anderen gar nicht in die Verbindung bringt. Wenn ich jetzt einfach sage, ich bin jetzt, und jetzt wäre das die nächste Frage, Herzinsuffizienz, ab welchem Alter sollte man tatsächlich das mal auf dem Schirm haben? Du hattest am Anfang ja gesagt, du möchtest einfach dieses Thema Herzschwäche, Herzinsuffizienz, und nicht nur du, sondern auch die Deutsche Herzstiftung zurzeit, in die Sichtbarkeit, in die Aufmerksamkeit der Menschen bringen. Wenn wir es jetzt mal, ich bin immer so jemand, ich muss irgendwie nach einer To-Do-Liste abarbeiten. Ab welchem Alter sagst du, hab mal ein Auge da drauf?
Meines Erachtens nach spätestens ab 35, weil die Herzinsuffizienz sich in der Zeit entwickelt, ab dieser Zeit entwickelt. Es ist völlig falsch zu sagen, also Herzinsuffizienzpatienten sind, ja, man kann sagen, Herzinsuffizienzpatienten, Diagnostizierte, sind in der Regel über 65 Jahre alt. Nur das liegt daran, dass sie sehr spät erkannt werden und dadurch auch wesentlich schwerer behandelt werden müssen.
Nee, ab 35. Okay. Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, hey, wenn du beim Arzt bist und du hast eines dieser Symptome oder mehrere Symptome oder es macht dir Angst oder wenn wir jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal ab 35, ich war damals, als ich mein Herzthema, als diese Reise bei mir begann, da war ich 33, da hat man diese Themen ja nicht bei sich auf dem Schirm. Da sagt man ja nicht, ich habe hier ein Herzthema. Aber wenn tatsächlich jemand auch schon in diesem Alter sagt, okay, ich bekomme schwer Luft, wenn ich die Treppe hochlaufe, das wäre so mal der allererste Indikator, tatsächlich zu sagen, geh mal zum Arzt und dann tatsächlich auch zum Hausarzt. Klar, muss man, glaube ich, sowieso heute in erster Linie erstmal und dann weiter zu gucken. Aber was sagt man da? Gibt es da irgendwo einen gewissen Check? Ich habe vor kurzem einen spannenden Podcast hier gehabt. Das war dann eine ganz klare Bezeichnung, was man zum Arzt sagen muss, welchen Check man da gerne hätte. Gibt es da irgendwas?
Ja, das wäre genau dieser NT-proBNP. Der soll, weil ab 35 gibt es den Gesundheitscheck, den die Krankenkassen ja da auch bewerben und bezahlen. Und man sollte in dem Zusammenhang eben nach diesem NT-proBNP-Wert fragen. Der war früher etwas teuer und die Ärzte haben sich also gescheut, aber in der Zwischenzeit kostet der Test, glaube ich, 3,20 € oder sowas. Also das scheint nichts mehr so wild zu sein. Und
Okay.
Damit kann man also eine hohe Wahrscheinlichkeit eben einer Herzinsuffizienz feststellen.
Wie ist da die Awareness beim Arzt? Hat er das Thema auf dem Schirm, auch der Hausarzt? Oder ist das tatsächlich was, wo man tatsächlich aufmerksam machen sollte darauf?
Man sollte, also wie gesagt, meine Diagnose war vor 10 Jahren und ich wurde vorher 12 Jahre lang als COPD-Patient definiert oder diagnostiziert und wurde halt dann zum Lungenfacharzt geschickt und war dann zwischendrin natürlich auch beim Kardiologen, aber der Kardiologe hat gesagt, na, du bist eine COPD-Krankheit erkrankt, deswegen kommt das Problem mit dem Herzen. Das ist immer noch nicht in den Köpfen aller Ärzte. Es hat sich natürlich schon ein bisschen stark gewandelt, aber es ist immer noch notwendig, auf das Thema auch bei den Ärzten hinzuweisen.
Okay, sehr spannend, weil genau das, was du gerade jetzt berichtest, war am vergangenen Montag bei der Veranstaltung. Übrigens, ich verlinke mal unten in die Bio den Link zu dem Magazin, wo wir von der Veranstaltung am vergangenen Montag berichtet haben. Nämlich genau da wurde ein Fallbeispiel gezeigt von der Frau 48, die eingeliefert wurde, und da war es genau das, was du gerade beschrieben hast. Ist es jetzt ein Lungenthema oder ist es ein Herzthema? Und bei ihr war es dann am Ende ja beides, wie so oft es dann auch tatsächlich ist. Aber bei dir war es dann tatsächlich so, dass du als mit einem Lungenproblem behandelt wurdest über einen längeren Zeitraum. Fehldiagnose oder wie siehst du das?
Ja, man ging bloß von den Symptomen aus, du kriegst keine Luft
Okay.
und dann gehörst du zum Lungenfacharzt. Und das war das Problem und man geht halt als erstes auch davon aus. Deshalb habe ich, wie gesagt, also im Prinzip, nachdem ich dann nach 12 Jahren COPD-Patient in Anführungszeichen dann die Medikamente dafür, die ganzen Sprays abgesetzt habe, ging es meiner Lunge erheblich besser. Also die Lungenleistung hat sich fast um 50% erhöht.
Ah, nee, echt?
Ja.
Also auch noch kontraproduktiv, nicht nur jetzt.
Absolut kontraproduktiv.
Krass. Und wie lang ging das?
12 Jahre.
12 Jahre.
Also geschätzte 12 Jahre.
Okay.
Also 12 Jahre vor der Diagnose gingen mir die es gingen die Symptome an, also eben Luftknappheit, Leistungsschwäche und ähnliches. Man geht davon aus, dass die eigentliche Ursache, also in Zeitungen zwischen meinem 30. und 40. Geburtstag, irgendein stiller Herzinfarkt war, der die komplette Rückwand kaputt gemacht hat.
Okay.
Und nachdem er still war, hat man ja nichts gemerkt und
Ja.
einfach so weitergemacht und erst später gingen dann die Sachen ein. Aber Fehldiagnose war also dann 12 Jahre vor der eigentlichen Diagnose.
Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Okay, und wie kam man dann nach 12 Jahren dann auf das Thema Herzinsuffizienz, dass es das jetzt ist? Nachdem es nicht besser wurde oder noch eher schlechter wurde.
Nachdem es von Tag zu Tag schwächer wurde, es gab Situationen, ich habe dann ein Vierteljahr im Sessel geschlafen, weil ich in aufrechter Haltung eher atmen konnte. Und das ist so ein klassisches Beispiel für Patienten, die da hart dran sind oder die also in die Diagnose fallen. Und es ist war dann eben in einer Situation, wo ich von Arzt zu Arzt durchgereicht wurde, bis ich endlich dann meine Frau mich dann in die Notfallambulanz geschickt hat und ein relativ junger Arzt dann gesagt hat, da müssen wir erst einmal ein Echo machen. Also es war das erste Echo, das ich bekommen habe.
Okay, manchmal denkt man sich, es wäre jetzt ein Video besser als ein Podcast, weil du siehst mich gerade so fassungslos. Das ist ja wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn man jetzt gesagt hätte, 12 Monate mit einer Falschdiagnose, die noch kontraproduktiv ist, gelebt, dann würde ich schon sagen, oh mein Gott, aber 12 Jahre, das ist ja krass.
Ja, und das Schlimme daran ist, ich bin kein Einzelfall. Also ich höre das von unseren Patienten, reihenweise.
Okay. Okay, ja, das ist ja wirklich, aber es ist genau eigentlich dieses Thema, was nochmal angesprochen am Montagabend da als Fallbeispiel dargestellt wurde, wo es wirklich so unklar war, eine Diagnose für diese Frau zu stellen, was dann natürlich auch dann klar nochmal medizinisch dann von Ärzteseite nochmal genauer beleuchtet wurde. Aber für mich, für dich als Patient, ist das uninteressant, weil wir möchten es eigentlich in einem zeitnahen Zeitraum haben, halt eben. Ne? Tatsächlich. Winfried, habe ich jetzt alles so auch nicht erwartet? Also ist ja auch sehr spannend, gar nicht so sehr in ein Vorgespräch zu gehen, weil da kommen ja tatsächlich die spannendsten Aspekte dann auf den Tisch. Wo mir im Moment gerade so ein bisschen die Reihenfolge fehlt. Wir haben ja mal ganz am Anfang an dem jetzigen Ist-Zustand bei dir begonnen. Und wir kommen auch am Ende noch mal ganz intensiv auf diese Initiative, diese Herzschwäche, diesen Verein Herzschwäche Deutschland e.V. Aber wenn ich jetzt den Schritt zurückgehe, dann haben wir jetzt gemacht, Diagnose, und es ist ja echt Wahnsinn, wie lange das ja bei dir letztendlich gedauert hat, wenn man sagt, eine Diagnose, die sich über 12 Jahre hinzieht, bis er am Ende gepasst hat, das ist natürlich unglaublich. Ich wollte so viel in meiner Logik nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen, wollte sagen, was wäre denn an Prävention notwendig? Aber ich frage mich gerade, kann man das denn so fragen? Weil wenn ich doch nicht weiß, gegen was ich jetzt Prävention betreiben soll, wie mache ich das? Sprechen wir von Primärprävention grundsätzlich, was das ganze Thema betrifft? Oder sprechen wir von Sekundär- oder Tertiärprävention, wenn man also weiß, man hat es schon und dann? Oder von welcher Prävention sprichst du jetzt in dem Moment?
Also von Prävention würde ich dann sprechen, dass man eigentlich, das gilt aber nicht für Herzinsuffizienz alleine, sondern für alle Erkrankungen prinzipiell. Es muss wieder in die Köpfe auch der Jüngeren rein, dass es Sinn macht, in einer Sportgruppe zu sein, dass es Sinn macht, wandern zu gehen, dass es Sinn macht, draußen zu sein und dass es Sinn macht, sich nicht nur mit Fast Food zuzutackern. Also das ist etwas, was mit Sicherheit eine Prävention machen kann. Die eigentliche Prävention gegen die Krankheit gibt es eigentlich nicht. Das ist sie nur Folgeerscheinung meiner Fehlleistung oder meiner genetischen Grundlage, dass ich irgendwann irgendeine Krankheit entwickle. Also, aber das wäre dann das zweite Thema, ne?
Genau, und da sind wir aber ja genau in dem Thema drin, was wir in der Vorbesprechung ja schon mal festgestellt haben, dass ja genau die ganzen Präventionsprogramme, die auch dann gefördert werden, eigentlich für ganz viele verschiedene Herzerkrankungen, wenn wir jetzt mal in unserem Kontext bleiben, dafür passen. Also wenn ich das jetzt bei dir höre, was man alles nicht tun sollte, und dann sage ich, das wäre genauso auch gut für jeden, der am Ende mit einer kardiovaskulären oder koronaren Herzerkrankung dasteht. Also wir sprechen eigentlich vom Gleichen.
Ja, und auch bei anderen Erkrankungen gilt es, also nicht nur Herzerkrankungen. Also es geht generell darum, dass man wieder etwas sich Luft verschafft, also nicht mehr, also dieses Büro, Fernseh, PC-Leben oder Handy-Leben führt.
Das sagst du gerade jemandem, der das viele Jahre sehr intensiv genauso betrieben hat. Und tatsächlich habe ich dann auch meine Quittung dafür bekommen. Also da bin ich komplett bei dir, eben dafür auch zu werben und auch den Leuten so ein bisschen ja, die Awareness für das ganze Thema zu erzeugen. Der ganze Bereich, wie wird es von unserer staatlichen Seite gefördert? Bist du da, der ja in dem ganzen Bereich so den kompletten Überblick ja mal hat, bist du da zufrieden? Sagst du, da ginge mehr? Oder was wäre da dein Wunsch, wenn du dir von der kleinen Fee auf deiner Schulter was wünschen könntest an die Politik?
Ja, was ich mir als erstes wünschen würde, wäre Verständnis. Also das heißt, und ein bisschen Wissen von der Erkrankung. Viele Politiker, mit denen ich die letzten Jahre bis dieses Jahr gesprochen habe, die Kennen Herzinsuffizienz nicht und haben auch selten darüber gesprochen. Also man muss schon Spezialisten dann erfahren, bei denen es dann funktioniert. Das ist das Erste. Ich sehe Probleme von der politischen Seite her, ob Länder oder Bundespolitik, dass man auf die, weil die Politiker müssen uns auch helfen, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und müssen auch die entsprechenden Entscheidungen mit den Krankenkostenträgern treffen, dass man eben weiter auf die Sachen aufmerksam machen. Ich finde diese Initiative von der Deutschen Herzstiftung genial. Wir hatten ursprünglich, oder ich hatte schon mal vorgeschlagen, dass wir in dieser Zeit jetzt im November eine Aktion zusammen machen könnten und wir uns gleichzeitig mit den gleichen Themen nochmal engagieren, um mehr Awareness zu bekommen, um mehr zu pushen. Das hat aber im ersten Jahr nicht geklappt. Wir versuchen es dann nächstes Jahr nochmal. Das ist wichtig. Und bei den Politikern ist doch mal zu überdenken, dass das vielleicht unser ganzes Gesundheitssystem, das zwar sehr gut ist, von der Versorgung her, aber schrecklich, was die Früherkennung angeht von Erkrankungen. Es gibt nur bekannte Erkrankungen, das sind die das sind die Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten, das sind die Diabetespatienten und das sind dann die Krebserkrankungen. Die kennt fast jeder aus Fernsehwerbung, aus irgendwelchen Statements von Politikern. Aber da gibt es dann Erkrankungen, die erheblich tödlicher sind, weil Herzinsuffizienz ist erheblich tödlicher als die ganzen Krebserkrankungen zusammen, nach den letzten Statistiken vom Deutschen Herzbericht. Wäre es wichtig, dass man auch auf die auch aufmerksam macht.
Ich habe es gerade hier vor mir. Da heißt es hier Herzschwäche, also Herzinsuffizienz. Du sagtest ja, du wechselst immer mal wieder zwischen der Begrifflichkeit. Ist eine oft unbeachtet und wenig bekannte Krankheit, an der in Deutschland über 4 Millionen Menschen leiden. 4 Millionen, Wahnsinn. Mit jährlich etwa 450.000 Neuerkrankungen. Das sind Zahlen, ne?
Ja, und wenn man dann noch die Diagnose oder die Schätzung der Deutschen Kardiologischen Instituts oder Gesellschaft für Kardiologen, Deutsche Gesellschaft für Kardiologen, jetzt haben wir es,
Die GGK, genau.
geht von einer Dunkelziffer von 16 Millionen aus.
Okay.
Also wir gehen davon aus, jeder, also 20% der deutschen Bevölkerung werden mindestens Herzinsuffizienz erwerben.
Im Laufe ihres Lebens, und
Im
das kann
Laufe
wirklich
des
gleich
Lebens.
beginnen. Das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass. Aber andererseits ist es halt auch das Thema so relativ einfach zu verstehen, weil bei mir jetzt das Thema Arteriosklerose. Das muss man, also bei mir war es relativ einfach damals, weil natürlich Herzkatheteruntersuchung, ich war dabei, ich habe das auf dem Monitor vor mir gesehen und habe natürlich die Übeltäter auch direkt erklärt bekommen, wo dann plötzlich nichts mehr schwarz zu sehen war und dann wusstest du, okay, da ist jetzt was. Das ist, ich sage jetzt mal, schwieriger zu erklären, um den Leuten mal deutlich zu machen, warum ist das dann eine Verengung und was wird dann gemacht. Aber diese Logik, dass man sagt, ey, das Herz pumpt am Tag in der Minute im Leben am Ende, bis am Montag verdeutlicht wurde, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht hier parat, so und so viel Liter Blut durch den Körper. Und das macht es ja ständig. Das ist ja eine Maschine, die ein ganzes Leben lang eigentlich durchgehend läuft. Also wenn wir das jetzt mal in eine Mechanik, in einem Unternehmen vergleichen, da steht eine Maschine, die 78 Jahre lang durchgehend ohne Pause, ohne irgendwas durchgehend funktionieren muss.
Ja, und man kann es vielleicht noch etwas zusammenfassen oder etwas plakativer machen. Im Prinzip ist bei der Herzinsuffizienz das Herz nicht in der Lage, genügend Sauerstoff an andere Organe zu liefern.
Das kommt dann dazu, dass das überhaupt nicht reicht, um das überall hinkommt.
Genau. Und ob das jetzt Gehirn ist oder die Nieren oder der Rest des Körpers, ist völlig egal. Es schädigt.
Wenn es nicht genug mit Blut versorgt wird.
Sauerstoff.
Sauerstoff. Das Leben könnte so einfach sein.
Ja,
Wenn
ist
es
es ja eigentlich auch.
ist es tatsächlich auch, aber ich finde halt eben tatsächlich auch manchmal Dinge plakativ darzustellen, wie du es gerade sehr gut gemacht hast, das finde ich halt manchmal hilft dazu. Und der eine, der versteht es vielleicht eher über eine medizinische Erklärung, beim anderen ist es dann vielleicht tatsächlich einfach mal so ein Bild in das geistige Auge zu setzen, was denn da alles passiert oder halt auch im schlechtesten Fall nicht passiert.
Ja.
Winfried, wir haben jetzt viel erfahren über die Krankheit, auch wie ich finde, nicht beeindruckende, aber beängstigende Zahlen, das muss man ganz einfach genauso sagen. Kommen wir noch mal auf den Verein. Herzschwäche Deutschland, ihr seid ein eingetragener Verein, du bist Vorstand, ihr sitzt in Nürnberg.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was über den Verein. Du hast vorhin eingangs angedeutet, du warst unterwegs im Rahmen von dem Global Heart Hub, das habe ich ja auch gerade vor mir, das Logo. Das habe ich auch schon auf anderen Websites gesehen. Erzähl mal ein bisschen was über den Verein und vor allen Dingen Werbung erlaubt für Mitglieder, die da am besten mitmachen und was alle natürlich machen. Und nochmal, du machst das Ganze ehrenamtlich, ihr braucht natürlich Geld.
Ja, dann erlaube ich mir anzufangen an den letzten Tag meines Aufenthalts nach der Diagnose im Krankenhaus. 2 Tage vor Abschluss, bevor ich wieder heim durfte, kam eine kräftige, ja, starke Herzschwäche-Schwester an mein Bett und fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, eine Selbsthilfegruppe für Herzinsuffizienzpatienten zu gründen. Wenn man auf dem Rücken liegt und im Krankenhaus und eine etwas korpulente Person kommt also her, dann sagt man nicht unmittelbar nein. Und so habe ich mir gesagt, also ich überlege mir das. Und am nächsten Tag kam dann der Leiter der Kardiologie des Krankenhauses zusammen mit der kompletten Visite und bedankt sich recht herzlich für mein Engagement. Das war also schwer, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und so. Und dann haben wir tatsächlich also zusammen mit Unterstützung des Krankenhauses haben wir eine Selbst oder habe ich eine Selbsthilfegruppe gegründet, die erste in Deutschland für Herzinsuffizienz und wurde dann eben eingeladen, auch von anderen europäischen Patientenorganisationen oder auch von der Pharmaindustrie, die sich mehr mit den Patienten beschäftigen möchte und zu bestimmten Sitzungen europaweit zu fahren. Auf einer so einer Sitzung wurde dann gesagt, du kannst auch in der Selbsthilfegruppe alleine relativ wenig erreichen. Daraufhin haben wir uns entschlossen, in Nürnberg einen Verein zu gründen und haben jetzt mittlerweile 7 Selbsthilfegruppen in verschiedenen Städten. Leider Gottes hat Corona uns etwas ausgebremst und wir suchen jetzt Partner, also in ganz Deutschland, mit denen wir zusammen, also große Praxen, Krankenhäuser oder Ähnliches, mit denen wir zusammen eine Herzinsuffizienz oder Selbsthilfegruppe Herzschwäche also aufbauen können. Die Frage nach der Unterstützung, nachdem die Selbsthilfegruppen ja nicht Mitglied des Ver oder Vereinsmitglieder sind, sondern nur die Selbsthilfegruppe selbst, müssen die auch keinen Beitrag zahlen. Sie sind auch nicht verpflichtet, in unseren Verein einzutreten. Deswegen suchen wir immer händeringend nach Mitgliedern. Natürlich, wenn man im Alter anfängt, also in dem Verein zu machen, ist die Ausfallsquote ja natürlich etwas höher und wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter. Deshalb jederzeit und gerne. Und auch wer sich engagieren möchte in dem System, wäre also riesig. Aber wir sind natürlich auch nur auf Mitglieder und die auf Förderbasis das mitmachen wollen. Wir sind begeistert und wären begeistert, wenn noch mehr mitmachen würden. Ja.
Wie viele Mitglieder habt ihr, so wenn ich
Also
frage?
wir haben im Verein haben wir 40 Mitglieder, aber wir betreuen, wenn man so zusammenrechnet, wer kommt, wer geht, also zu diesen Veranstaltungen, rund 2000 Patienten.
Okay, Wahnsinn. Okay, und das ist Arbeit, ne? Das ist tatsächlich Arbeit.
Ja, es betrifft dann jeweils die täglichen Gruppenleiter, die also sich da engagieren müssen. Und aber wir liefern halt möglichst alles. Wir haben so Schulungsunterlagen, bei denen wir also Patienten, wie es so heißt, Patient Education im Neuhochdeutsch, bei der wir also den Patienten zu informieren über alles, über die Medikamente, über die Einnahmetreue, über Reisen, über Herzschrittmacher, über Defibrillatoren, alles das rund um das Thema Herzinsuffizienz, was dann alles betreffen kann. Wir haben auch Diabetes, Nierenerkrankungen mit dabei, logischerweise, als Informationsgrund. Und das bieten wir also den Gruppen an. Und wenn wir mit einem Krankenhaus zusammenarbeiten, wird das auch meistens von Medizinern wahrgenommen, dann also diese Vorträge zu halten.
Okay, das ist ja spannend. Das ist ja interessant. Also es das heißt, man hat dann tatsächlich Fachleute, die dann tatsächlich das ganze Thema an einen heranbringen.
Ja, also in unseren Gruppen ist es so, dass wir also einmal im Monat Treffen haben. Die erste Stunde wird eben ein Schulungsthema angeschnitten. Dann in der zweiten Stunde wird sich eben unterhalten von Patienten zu Patienten über halt als eine normale Selbsthilfegruppe, weil bestimmte Sachen bespricht man nicht mit den Medizinern. Für bestimmte Fragen braucht man sie zwingend so. Weil wir haben ja auch noch machen Informationen über Versorgungsämter und Ähnliches, wie man an den Behindertenausweis und Ähnliches hinkommt, welche Vorteile der auch noch hat. Also das muss man alles, also die kompletten Themen einfach erklären. Und
Genau.
wir wollen ja, dass unsere Patienten also Manager ihrer eigenen Krankheit sein. Sie müssen definieren, wann ihnen das Medikament gut tut. Natürlich in Absprache mit dem Arzt, aber wenn ich auch zum Beispiel auf Reise gehe, dann macht es keinen Sinn, Diuretika, also Entwässerungstabletten, also 5 Minuten oder 10 Minuten vor der Reise einzunehmen, sondern dann warte ich, bis ich angekommen bin. Also das heißt, die Zeitsteuerung, oder es macht keinen Sinn, dass man blutdrucksenkende Mittel im Hochsommer bei 31 Grad gleich früh nimmt, dann nimmt man sie halt abends. Also solche Sachen müssen natürlich in Absprache mit dem Arzt, aber das müssen geklärt werden.
Aber ganz pragmatische Ansätze, die halt dann tatsächlich Betroffene am besten weitergeben können, weil sie es halt eben betrifft. Also das, was du gerade als Beispiel gebracht hast, ich meine, klar, es ist dann irgendwann mal auch beim Arzt angekommen, aber ich finde es halt von den Menschen, die es betrifft und die damit jeden Tag leben müssen, das finde ich halt nochmal spannender. Winfried, wir sehen uns Ende des Monats in Berlin. Am 28. Wir sind beide im Impuls-Think Tank aktiv. Und ich glaube, wir werden uns bei der Jahresendversammlung in echt mal wieder sehen. Ich glaube, da bist du auch.
Ich habe mich diesmal online angemeldet, also Berlin, weil ich komme am Tag vorher erst aus Augsburg wieder zurück, am Abend, späten Abend, und das wird mir dann einfach ein bisschen viel. Also
Ah,
das sind ja doch von mir aus immer rund 4 Stunden oder 3,5 Stunden, wenn man schnell Zug erwischt, einfach. Und das sind wieder mal schnell 12 Stunden oder 14 Stunden weg.
das ist tatsächlich so. Nee, ich dachte, ich hätte, natürlich habe ich gesehen, dass du mit angemeldet bist, glaube ich, aber dann ist es bei dir online. Schön. Dann
Aber
sehen
wir
wir
können
uns
uns auf jeden
zumindest
Fall sehen.
gemischt. Klasse. Winfried, ich fand die Einblicke super spannend und vor allen Dingen, was man halt eben dann so in dem Gespräch dann direkt erfährt und was man auch im Nachhinein erstmal so ein bisschen verarbeiten muss, diese 12 Jahre. Mit einer falschen Diagnose zu leben, das ist schon was mich noch weiterhin auch nach diesem Podcast beschäftigen wird. Aber am Ende sind wir froh, dass du hier sitzt und du gerade als ein sehr fitter und agile Mensch dich mir zeigst. Von daher bin ich da ganz, ganz froh drum.
Da muss ich aber eins einwenden, ne? Aufgrund dessen, dass Herzinsuffizienz so spät erkannt wird und dadurch auch sehr spät behandelt werden kann, ist die Überlebenschance für Herzinsuffizienzpatienten extrem niedrig. Also ungefähr die Hälfte stirbt innerhalb der ersten 4 Jahre nach der Diagnose. Ich habe
Okay.
das Sauglück gehabt, dass ich also die Statistik nicht erfüllt habe, also bisher. Und bin auch dankbar für jeden Tag, den ich also da zusätzlich bekomme. Aber es ist keine, das ist keine Standardsituation.
Zumal ja noch bei dir, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, ja noch mal in den 30ern ein nicht entdeckter Herzinfarkt ja im Prinzip wahrscheinlich so ein bisschen die Basis auch für das Ganze gelegt hat,
Das
hatte
war wahrscheinlich der Grund, genau.
ja. Ja, schon eine interessante Geschichte und vor allen Dingen solche Dinge, die erfährst du dann eigentlich nicht so mal beim Vorbeigehen. Ne? Das ist tatsächlich, deshalb finde ich diese Formate sehr spannend, weil man einfach Einblicke bekommt, die man so einfach auch gar nicht die Zeit dafür hätte. Also wenn wir uns jetzt überlegen, in Berlin, als wir uns kennengelernt haben, sich wirklich die Zeit, sich so gegenseitig zu nehmen, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ja.
Okay, also sollten irgendwann mal einen zweitägigen Event besuchen, bei dem wir uns am Abend zusammensetzen können.
Da würde ich mich tierisch drauf freuen.
Okay.
Winfried, an der Stelle erstmal ganz lieben Dank. Dir überlasse ich das letzte Wort.
Ja, dann geht es wieder darum, ich muss sagen, danke. Es ist dermaßen wichtig, dass man die Patientenstimme hört. Also egal von welcher Krankheiten, egal um was es geht, Patienten müssen gehört werden. Also es ist ja nicht der Arzt und auch nicht die Schwester und auch nicht die Versicherungsgesellschaft, die mit der Krankheit leben muss. Also deshalb ist die Stimme von uns, ich bin dafür dankbar, dass wir uns äußern dürfen.
Und dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße nach Nürnberg und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.
Spätestens 4. 5. März können wir uns am Abend auf ein Glas Wein zusammensetzen.
Runder Tisch in Nürnberg freue ich mich drauf.
Okay.
Bis dahin.
Bis dahin, lasst es gut gehen.
Du auch. Ciao und
Ciao.
tschüss.